Vers 25 und 26 in Kapitel 4. Adam erkannte abermals seine Frau und sie gebar einen Sohn, den nannte sie Seth. Denn Gott hat mir einen anderen Sohn gegeben für Abel, den Kain erschlagen hat. Also der Name Seth ist sowas wie Ersatz. Also sie hat zuerst Kain und dann Abel und eben dann Seth. Und im Namen Abel im Hebräischen spielt auch mit das Vergängliche. Also der Abel, das ist Hebräisch Hevel, das ist im Prediger, habt ihr Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Im Prediger kennt ihr, der kommt immer wieder. Das ist, da kommt dasselbe Wort wie der Name Abel vor. Das heißt schon der Name Abel, weil er eben auch umgebracht worden ist, sozusagen fast im Namen schon, gibt das sozusagen hin, was für ein vergänglicher Mensch, ja, der einfach ermordet worden ist. Ob er den Namen von Anfang an hatte oder nicht, weiß ich nicht. Aber der Name passt zu seinem Schicksal, dass er, und der Seth passt dann natürlich auch, ja. Der Kain ist dann natürlich auch weggegangen. Irgendwann geschah dieser Mord und die Eltern haben das mitgekriegt und gelitten. Und dann wird sie schwanger und bekommt dann einen Sohn, irgendwann diesen Seth und sagt sozusagen, das ist jetzt der Ersatz. Stell dir vor, du hättest einen Namen, der würde so ähnlich klingen wie Ersatzmann. Aber im positiven Sinne. Ich meine, aber da hatten die kein Problem mit, solche Namen auszuwählen. Zum Beispiel Josef. Ihr kennt den Namen Josef, ne? Das war die Rahel. Das war ihr erster Sohn, nachdem sie lange, lange Zeit kein Kind hatte, ne? Und Josef heißt noch einen obendrauf. Also ich möchte noch einen mehr, ne? Josef, er möge hinzufügen, wörtlich. Also, sozusagen, der Name Josef heißt noch ein. Ich wünsche mir noch einen. Ist auch ein komischer Name, wenn du dann denkst, ich bin da und sozusagen permanent, wenn mein Name erklingt, heißt es, möge der Herr noch einen hinzufügen. Und aber ich glaube, der Seth konnte mit seinem Namen leben. Seth hatte dann einen Sohn, den nannte er Enosch. Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Das heißt, man hat jetzt in Kapitel 4 die Linie Kains vorher ausgiebig erwähnt und jetzt wird die Linie Seth gleich weitergeführt in Kapitel 5. Und das ist auch so ein Element in diesem Toledot, Aufbau des Buches, des ersten Buches Mose. Im Wort Toledot, das immer wiederholt wird, kommt ja immer der Gedanke der Geburt vor. Was ist herausgeboren worden von und wer dann geboren ist, wie hat er gelebt und so weiter. Also eine ganz starke Betonung auf dem Samen der jeweiligen Leute. Also was ist aus dem herausgeboren worden, die Nachfahren von und so weiter. Also das Thema von 1. Mose 3,15 mit dem Samen der Frau ist wichtig. Und dann wird jetzt hier gesagt, sozusagen das System funktioniert. Gottes Gnade wirkt, er gibt Menschen, die leben und es gibt Leute, die sich ihm zuwenden. Es gibt eine Art Erweckung in der Zeit damals und es gibt Menschen, die sich tatsächlich ganz bewusst Gott zuwenden. Also nicht auf die Seite der Schlange stellen oder auf die Seite, wie über Kain gesagt wird im 1. Johannes 3, Kain war von dem Argen, also vom Teufel, er hat sich auf die Seite der Schlange gestellt und hat dann seinen Bruder erschlagen. Und Seth ist jetzt in der Sicht von Eva ein Ersatz für Abel und sie hat die Hoffnung sozusagen, dass es in die richtige Richtung geht. Und es ist interessant, dass deren Sohn hat Enosch und dass Menschen sich zu Gott wenden in der Zeit. Kapitel 5 hat man diese 10 Generationen von Adam bis auf Noah. Und ich lese mal nur kurz die Alter vor, sozusagen Adam 930 Jahre, Seth 912, Enosch 905, Kenan 910, Mahalalel 895, Jared 962, Enoch ist ein Sonderfall, kommen wir gleich drauf, Methuselah 969, wir sagen manchmal Methusalem, ne? So alt wie Methusalem. Also das ist der hier den Vogel abschießt. Keiner von denen wird 1000 oder mehr als 1000, alle bleiben unter 1000. Lamech ist dann nachher insgesamt 777 und dann kommt Noah, war 500 Jahre alt und dann hat er verschiedene Söhne und später lebt er noch weiter, das wird dann fortgesetzt. Und da hattest du eine Frage. Kannst du das nochmal sagen?
Ich habe eine Frage zum Zeitbegriff. Das Alte Testament, darüber habe ich jetzt ja auch am zweiten Sonntag selber gepredigt, ist ja zum einen das Alte Testament, wie wir es auch begreifen, zum anderen ist es ja auch die Geschichte des jüdischen Volkes. Und die Datierung, die man hat, beginnend bei Abraham, kann man relativ gut nachvollziehen. Worauf meine Frage zielt ist, wie ist der Zeitbegriff in den Zeiten davor? Wenn hier gesprochen wird von Menschenalter 900 Jahre und ähnliches, und der jüdische Kalender macht auch tatsächlich daran seine Zeitrechnung fest, weil nach dem jüdischen Kalender sind wir jetzt etwa knapp am Jahr 5800 angelangt. Die setzen ja diese Zahlen zugrunde. Meine Frage ist also, ist es wirklich der gleiche Zeitbegriff damals? Weil ja auch im gleichen Kapitel geschrieben wird bei den Nachfahren von Adam, dass sie 900 Jahre alt wurden, 800 Jahre alt wurden, aber das Erstgeborene, der erstgeborene Sohn mit 103 zur Welt kam oder mit 97 Jahren oder mit 70 Jahren, das heißt, nach unserem Maßstab schon im extremen Greisenalter. Das heißt, meine Frage ist, sind diese Zeitangaben wirklich eins zu eins übertragen oder spiegelt sich da eine andere Dimension wieder?
Ja.
Denn 900 Jahre alt jetzt ist das eine, aber ein erstgeborenes Kind.
Ja, ich wiederhole das nochmal. Ich wiederhole das nochmal für Zoom. Die Kernfrage ist, wenn wir diese langen Alter haben mit so viel 100 Jahre und auch wann das erste Kind oder das Kind, was jetzt erwähnt ist, im Fall von Seth ist es ja nicht das erste, sozusagen, ist das ein anderer Zeitbegriff? Das kann man natürlich dann sich so oder so überlegen. Ich denke, es ist derselbe Zeitbegriff wie heute, weil das in Kapitel 1 definiert wurde, dass Sonne und Mond praktisch da regieren, dass sie die Sonne und Mond und die Sterne sind geschaffen. Heißt es, Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen und auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und auch vorher, Vers 14, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Also hier wird schon eine gute Himmelskenntnis vorausgesetzt. Also dass die Himmel mit Sonne, Mond und Stern, das ist ja ein sagenhaftes Uhrwerk. Und das haben die sich gut angeguckt in der Antike. Also der Tag ist ja praktisch hängt zusammen mit der Umdrehung der Erde in Bezug auf die Sonne. Der Monat hängt vom Mond ab und das Jahr ist das Umkreisen der Erde von der Sonne. Und das geht weit, weit zurück. Es gibt Bauten, die werden sehr alt datiert, wo man sehen kann, dass die schon Tausende vor Christus, also auch vor Abraham und Isaac und Jakob, dass die ihre Sachen so gebaut haben, dass solche Tage wie die Wintersonnenwende und die Sommersonnenwende, dass die klar erkennbar waren, weil dann der Sonnenstrahl in einem gewissen Winkel genau durch ein Fenster oder ein Ort dorthin fiel. Die haben das sehr gut angeguckt und das entspricht auch den Sternkundigen. Ich würde das anders anpacken, die Frage, sondern praktisch mit Kapitel 6. Deswegen habe ich auch gebeten, dass du die Frage auch öffentlich stellst, nicht nur in der Pause. In Kapitel 6 heißt es, das ist jetzt Kapitel 5, geht von Vers 1 bis 6. In 6,9 kommt die nächste Tolodot, dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Und Kapitel 5, 1 bis 6, 8 ist sozusagen Überschrift, dies ist das Buch von Adams Geschlecht oder dies ist das Buch von Adams Toledot. Und in diesem Abschnitt findet man auch die Antwort auf die Frage, warum konnten die so alt werden? Weil Gott in Kapitel 6 das Alter heruntersetzt. Man hat in Kapitel 6 die Äußerung, als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren, und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben 120 Jahre. Zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie in Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf Erden, das sind die Helden der Vorzeit, die Hochberühmten. Es ist in manchen Punkten ein rätselhafter Text und man muss sich überlegen, wer sind die Gottessöhne, die Töchter der Menschen, ist relativ klar. Aber ich möchte jetzt nur auf den Punkt eingehen, dass hier steht, dass Gott die Lebenszeit begrenzt. Mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Das heißt, das Lebensalter biblisch gesehen vom Menschen hängt ab vom Willen Gottes. Und er setzt grundsätzlich nach der Sintflut, setzt er quasi das Alter auf 120. Und das ist bis heute so. Vor ein paar Tagen kam die Nachricht, die älteste Frau der Welt ist gestorben. Die war 118. Und in der Regel ist 120 die Schallmauer. Da kommt keiner rüber. Vielleicht mal 121, 123. Und damals war es aber so, dass auch Abraham, Isaac und Jakob noch älter wurden und auch das praktisch eine, es scheint eine Zwischenzeit gegeben zu haben nach der Sintflut bis hin zu dem, bis zu Kapitel 11, wo die nächste Genealogie kommt von Sem. Da geht es dann von Sem bis auf Tara und da merkt man, wie das Alter tatsächlich immer weiter in Richtung auf 120 kommt, von mehreren hundert Jahren auf 120. Und das kann man medizinisch erklären. Warum werden wir so alt, wie wir alt werden? Das hängt mit der Zellteilung zusammen, modern gesagt. Unser Körper erneuert sich alle paar Jahre, ich glaube es sind 7 Jahre oder so. Und Gott kann praktisch diese Anzahl der Teilungen festlegen. Und er hat sie so festgelegt, dass die Schallgrenze heute normalerweise 120 ist. Und in Kapitel 6 passierten Dinge, die Gott veranlasst haben, verschiedene drastische Maßnahmen zu ergreifen. Eine drastische Maßnahme war die Sintflut. Eine andere drastische Maßnahme war, das Lebensalter der Menschen herabzusetzen. Ihr wisst, dass alle immer gucken, ja, ich habe die Hand gesehen, alle gucken immer, wird die Medizin es schaffen, dass wir ewig leben können? Ne? Das kommt immer wieder mal in den Medien. Und das ist genau der Punkt. Wenn die den Punkt schaffen, finden könnten, dass die Zellteilung nicht so und so viel mal passiert, sondern dass sie noch 10-mal oder 100-mal passiert, dann würden wir das Alter erreichen können. Hier war eine Wortmeldung. Aber ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden. Ja. An welcher Stelle denkst du der Erste? Bei Jakob wissen wir es, bei Jakob. Da hing es aber damit zusammen, dass er nicht vorher geheiratet hat. Esau war schneller. Also bei Seth zum Beispiel ist nicht das erste Kind. Das erste Kind ist Kain. Aber wir erfahren nicht, wann Adam Kain gezeugt hat. Ne? Gibt's keine Info. Ne? Deswegen ist im Falle von Adam nicht klar, wie schnell der kam. Das kann sein, dass es das ratzfatz war. Wenn jetzt Seth erwähnt wird, hängt das damit zusammen, dass die Linie der Erwählung über Seth geht. Über Seth, nach Sem, Tara, Abraham. Aber tendenziell ist es anders als heute. Also die sind, wenn man manche Leute anguckt, wann die sozusagen ihr Kind bekommen haben, Sarah, lange unfruchtbar, aber die war unfruchtbar. Ne? Bei Hagar ging das ratzfatz. Und als dann Abraham Ketura geheiratet hat, haben wir noch auch den Eindruck, dass der im hohen Alter noch ein Kind nach anderen. Das sind unglaublich viele Völker, die sich von Abraham her ableiten. Also nicht nur die Israeliten. Es gibt ja alte Bücher, wir haben ja Literatur auch aus der Zeit vom Herrn, 1. Jahrhundert und vorher Josephus über die jüdische Geschichte und anderes. Es gibt irre viele Völker, hat mir der Hartwig Schnur mal gesagt, ein Kollege von mir in Wiedenest, der hatte das mal gehabt sozusagen als Thema. Es gibt viele, viele Völker, die denken, sie stammen von irgendeinem dieser Abrahams Kinder ab, also zusätzlich zu Ismael und zusätzlich zu Isaak. Ja. Also ich denke das so, dass es Gott festsetzt. Und übrigens, die mesopotamischen Geschichten, es gibt ja neben der Bibel auch alte Sachen, die ausgegraben worden sind in Keilschrift in Mesopotamien und in Ägypten. Die Könige, die dort auftauchen, die werden zum Teil zigtausende von Jahren alt. Sie stellen Adam und Co. noch in Schatten. Also das Wissen, dass es eine Zeit gab, wo Menschen älter wurden als heute, in Anführungsstrichen, das ist allgemeines Gedankengut im alten Vorderen Orient. Wobei die Bibel dann noch sich sozusagen dezent ist mit nur, in Anführungsstrichen, 969 als Top-Ding. Okay, jetzt Henoch. Man hat das, was durcheinander. Also 25, 26 habe ich vergessen zu löschen, das war vom letzten. Hier geht's los in Kapitel 5, Vers 21. Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Methuselah gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre lang und zeugte Söhne und Töchter. Das sein ganzes Alter war 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen, denn Gott hat ihn entrückt. Hier hat man den Eindruck, dass tatsächlich die Geburt von Methuselah mit 65 sozusagen der Erstgeborene ist, ohne dass das Stichwort fällt. Aber die Erfahrung der Geburt seines Kindes scheint, wenn man das sich anguckt, im Text, wie das da geschrieben ist, es kann sein, dass es ein so tiefes Erlebnis für ihn war, dass er anfing, mit Gott zu wandeln. Also das, wie das hier steht, ne? Man kann das so übersetzen, und Henoch wandelt mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte und er lebte noch so und so lang. Auf jeden Fall, hier hat man jetzt einen Mann, der entrückt wird. Und das ist im Kontrast klar, was es entrücken heißt. Bei allen Leuten in diesem Kapitel 5, Vers 1 folgen, heißt es immer, er wurde so und so alt, Gesamtalter so, und er starb. Das heißt auf Hebräisch immer, und er starb, ist vayamot, 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 vayamot. Das ist immer am Ende, vayamot. Eine Ausnahme, Henoch. Das ist sagenhaft, ja. Du hast hier diesen Henoch, hast du hier, Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen, denn Gott hat ihn entrückt. Also dort, wo bei den anderen immer steht, und er starb, steht bei ihm, Gott hat ihn entrückt. Das heißt, Gott hat ihn zu sich genommen. Da haben wir die Antwort auf die Frage von Kapitel 3 am Ende, warum haut Gott den Baum des Lebens nicht um? Die Tür kann aufgehen. Wenn Menschen mit Gott leben, kann es sein, dass Gott ihnen die Tür auftut. Ist cool. Also der Baum des Lebens ist schon, das ist ja am Anfang der Bibel, es gibt ja sozusagen später Leute, die Auferstehung in Frage stellen, sie die Sadduzäer im Neuen Testament und so weiter und so fort. So wie ich die Bibel lese, ist das von Anfang an da und kommt immer wieder. Dass Gott uns eigentlich geschaffen hat mit dem potenziellen Zugriff aufs ewige Leben. Das ist unsere eigentliche Berufung. Und wenn wir mit Gott gelebt hätten, Adam und Eva und Co. im Paradies, dann wäre es auch so gewesen und geblieben. Und jetzt sozusagen gibt es einen Umweg, und das ist halt gewaltig. Es gibt einen Umweg, aber er ist real. Eine Sache möchte ich noch erwähnen bei dem Paradies. Da wird ja nachher, als sie rausgeschmissen worden sind aus dem Paradies, heißt es dann, dass Adam seinen Bruder tötet. Aber der Herr sprach zu ihm, nein, sondern wer Kain totschlägt, das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden, gegen Osten. Und da hat man die Richtung angegeben. Du hast den Garten Eden, also das heißt wörtlich Garten in Eden, also Eden war ein Ortsname, Garten in Eden, aber das Wort Eden im Hebräischen hängt auch zusammen mit Delikatessen und besonders gut. Also es gibt das an manchen Stellen im Alten Testament, wo das nicht auf das Paradies bezogen ist, und da zum Beispiel in Psalm 36 kommt das vor, dass David über Gott sagt, dass er sehr gastfreundlich ist und dass er Menschen, dass er sozusagen, wenn du als Flüchtling kommst und an Gottes Tür klopfst, dann lässt er dich ein und gibt dir zu essen und zu trinken. Und das Wort für trinken, da kommt das Wort Strom vor, da hat man wieder den Strom in der Gegenwart Gottes, den Paradiesstrom, und da kommt das Wort Strom, ein Fluss mit, und dann kommt das im Plural, das Wort Eden im Plural, und das heißt so viel, ein Strom von Delikatessen. Das heißt, wenn du das Wasser trinkst, das ist einfach Spitzenklasse. Das ist einfach super, super, super gut. Und das ist die Idee, praktisch das Paradies. Und das Paradies, da hat man den Strom und da war alles in Ordnung. Und dann werden sie aus dem Paradies vertrieben und die Cherubim bewachen das. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war, und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen, den Weg zu dem Baum des Lebens. Und der Kain muss dann noch weiter weggehen. Er kann nicht ins Paradies rein. Sie wissen genau, wo es ist. Damals wusste man das noch. Sie wussten genau, wo es ist. Und weil Gott ihn vertreibt, dass er unstet und flüchtig sein muss wegen der Blutschuld, wird die Richtung angegeben, er geht nach Osten. Und später, wenn ihr mal das checkt, wie wurde die Stiftshütte aufgebaut? Wie wurde der Tempel aufgebaut? Der Eingang zur Stiftshütte war immer Richtung Osten. Der Eingang zum Tempel war immer Richtung Osten. Das heißt, der Weg zurück zu Gott, der Weg zurück zum Paradies, das ist Absicht, Leute. Da ist die Symbolik vom Garten Eden als Berg Gottes und Heimat, das ist unsere Heimat, da fing alles an mit den Menschen, da hat Gott die Menschen platziert in seiner Gegenwart und er konnte dann immer zu Besuch kommen und die wussten genau, dass es Gott war. Sie hatten gesündigt und sie haben sich versteckt. Das Geräusch, das Gott verursacht hatte, als er im Garten hin und her ging, wir wussten genau, wer es ist. Das heißt, die hatten viel Erfahrung in der Gegenwart Gottes. Und dieses Paradies haben sie verloren. Und die Dramatik bei Kain ist, dass Gott ihn praktisch jetzt noch weiter wegschickt. Also sie sind schon vertrieben aus dem Paradies und er ist unstet und flüchtig und sozusagen noch weiter weg. Und deswegen ist es so toll, dass man in Henoch jemanden hat, der mit Gott gelebt hat und dann eben Gott ihm die Tür öffnet und er zurück darf. Später hat man ja noch Elia, wo das Gott auch macht. Hier hat man jetzt Noah. Als aber Kapitel 6, was ich gerade gelesen habe, mit dem Herabsetzen des menschlichen Alters, praktisch Gott lässt seinen Geist im Menschen wirken und verlängert so sein Leben. Und der Tod ist auch, dass der Mensch, der Leib wieder zur Erde wird und dass Gott den Geist wieder zurücknimmt. Und das ist die biblische Definition von Tod. Jakobus 2, gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist der Glaube ohne Werke tot. Und der menschliche Geist ist in seinem Ursprung vom Geist Gottes her gegeben worden. Und Gott gibt auch jedem Menschen, der geboren wird, gibt er den Geist, dass er existieren kann und leben kann. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immer da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Hier hat man wieder die Idee, dass die ganze Schöpfung mitleiden muss, weil die Menschen sündigen. Also sagen, es ist wie bei einer Regierung. Wenn die Regierung schlecht ist und das sind nur ein paar Leute, dann leiden alle mit darunter. Und jetzt ist die Regierung von Adam und Eva und Co. Schlecht und dann müssen alle Genannten, die ihnen untertan sind, mitleiden und sogar in dem Vernichtungsgericht teilhaben. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Also hier kommt das Motiv schon wieder. Kapitel 5, Henoch, Kapitel 6, Noah. Und Noah zeugte 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet, aber die Erde war verderbt vor Gott und voller Frevel. Und das Wort Frevel in Kapitel 6, Vers 11, das muss man sich vorstellen, dass das praktisch mit Gewalt zusammenhängt. Es ist Frevel, es ist also, man muss sich hier vorstellen, dass die Erde, dass da jeden Tag und an allen möglichen Orten, praktisch voll von, überall war Gewalttat. Es war eine ungeheuer gewalttätige, Sanftmut wäre das Gegenstück dazu, eine, eine gewaltbereite Gesellschaft und permanent haben die sich gegenseitig Gewalt angetan, inklusive wahrscheinlich Mord. Und da hat Gott sozusagen gesagt, das geht nicht. Und deswegen zieht Gott hier die Notbremse und stoppt diese ganze Geschichte und dann kommt eben die Sache mit der Sintflut. Ich habe auf dem Handout einen Vorschlag für die sozusagen Gliederung angebracht, darauf gehe ich jetzt aber nicht ein. Worauf ich eingehen möchte, war die Sache, das Evangelium von Anfang an. Man hat jetzt bei der Sintflutgeschichte hat man diesen Vers 6,5, als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da. Das kommt praktisch vorher und dann kommt ein ähnlicher Vers nachher. Aber die Art, wie Gott handelt, ändert sich. Und das hängt mit einem Bund zusammen. Da kommt zum ersten Mal das Stichwort Bund. Und das Stichwort Bund ist ungeheuer wichtig für das Alte Testament, für die ganze Bibel. Wir nennen ja unsere Bibel als Christen, dann sagen wir Altes Testament, das heißt Alter Bund. Wir sagen Neues Testament, das heißt Neuer Bund. Das heißt, das Konzept des Bundes ist absolut zentral. Und wir werden gleich sehen, dass Gott auf dem Wege des Bundesschlusses alles rausreißt. Er schafft praktisch mit die Nachgeschichte, die Nach-Sintflut-Ordnung ist ein Bund. Und er setzt die gesamte Schöpfung, Himmel und Erde, insbesondere die Erde und alles Fleisch, durch den Bund setzt er sie eine Beziehung zu sich in einer Art und Weise, dass die Menschen so viel sündigen können, wie sie wollen. Er wird keine Sintflut mehr schicken. Das heißt, er rettet die Erde, die Tiere und auch die Menschheit von der Bosheit, von der permanenten Boshaft und Sündhaftigkeit des menschlichen Herzens. Das ist genial. Und der entscheidende Rahmen ist der Bund. Und wir werden das verschiedentlich sehen, dass Gott mit den Bundesschlüssen, die er dann im ersten Buch Mose führt, das sind eine ganze Reihe Bundesschlüsse, die da auftauchen, und dadurch praktisch schafft er einen Rahmen, dass er segnen kann, ohne dass irgendwie die Verfluchung das alles kaputt macht. Der Segen ist durch die Art der Bündnisse, die er schließt, Gnadenbündnisse, unkonditionell. Nicht alle Bündnisse im ersten Mose sind unkonditionell, also ohne Bedingung. Aber es gibt Bündnisse, die ohne Bedingung sind. Das heißt sozusagen, Gott verhängt das einfach, das ist ein Dekret. Er verhängt das und egal was geschieht, keiner kann diesen Gnadenbund zerstören. Der steht bis heute. Und das ist einfach sagenhaft. Man hat hier praktisch vorher und nachher diese Aussage, die Menschen sind böse und alles, was sie denken und alles, was sie planen, ist von dieser Sündhaftigkeit durchsetzt. Ich glaube an die Erbsünde. Es gibt Theologen, die sehen das nicht so. Ich glaube, dass die Erbsünde schon im ersten Buch da ist. Das heißt, Adam und Eva haben uns das vererbt, sozusagen diesen Platz jenseits von Eden und fern von Gott. Den haben wir geerbt. Wir erben die Würde. Wir sind Könige und Königinnen der Erde. Wir beherrschen die Welt. Aber wenn wir nicht erlöst sind und nicht wiedergeboren werden, sind wir sozusagen schlechte Könige. Und Gott aber will uns retten und verändern. Und das kommt hier nochmal vor. Nach der Sintflut, Noah und seine Leute sind raus. Und Noah baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Das müsst ihr euch vorstellen, die waren gerade so ein Jahr im Kasten. Die Arche heißt wörtlich Kasten. Und das Wort Kasten kommt öfters vor. Also zum Beispiel Mose war in seinem kleinen Kasten, das ist dasselbe Wort. Die Bundeslade ist ein Kasten, wo die Tafeln drin sind. Und auch der Sarkophag von Josef ist auch so ein Kasten. Also und die waren jetzt da drin in der Arche und er nimmt von, weil die Reintiere hatten ja 7 Paar, die anderen hätte er nicht nehmen können, da hätte er gleich die ganze ausgerottet, die Art, aber von den Reintieren konnte er nehmen. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Da kommt das nochmal. Und das von Jugend auf kann man verstehen im Sinne von Kindheit an, von Geburt. Wirklich. Das Wort Jugend ist, schließt die frühe Kindheit mit ein, aber es ist auch elastisch genug, dass es auch junge Menschen mit einschließt. Aber das meint hier wahrscheinlich von Anfang an. Und weil das so ist, sind interessante Begründungen. Also Gott macht jetzt diesen Bund gleich und sagt einfach als Dekret, ich werde auf die Sünden der Menschen nicht mehr mit einer Sintflut antworten. Diese Phase, die hier mit dem Bund installiert wird, geht bis zum Tag des Herrn, wo er dann mit Feuer richten wird, 2. Petrus 3. Also es ist nicht unendlich, ist auch hier nicht unendlich. Die Wortwahl ist auch hier, was gleich da ist, ein zeitlicher Rahmen ist eingeschlossen. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen, alles was da lebt, wie ich getan habe. Dieses, solange die Erde steht, dieses Wort, das gibt die zeitliche Begrenzung an. Solange die Erde steht. Das ist Kapitel 8, Vers 22. Und da heißt es, bis alle Tage der Erde, bis alle Tage der Erde oder solange alle Tage der Erde sind. Und bei der Kapitel 5 war diese Wendung benutzt worden für die Menschen, so dass alle seine Tage waren, so und so, und dann starb er. Und das impliziert auch hier bei der Sintflut, es wird ein Ende dieser Erde geben, aber bis das der Fall ist, bis die Zeit gekommen ist, wird Gott jetzt nicht immer und immer wieder neue Sintflut schicken, sondern das macht er nicht. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wer Menschenblut vergießt, ich habe hier ein bisschen übersprungen, ich habe mir Sachen ausgewählt bei dem Text. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll um des Menschen willen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Und diese Bemerkung ist so ähnlich wie die Sache mit dem Baum des Lebens, der nicht umgehauen wird mit der Axt. Das heißt, jeder Mensch, der heute lebt, hat diese Riesenwürde vor Gott. Egal welche Religion, egal wie er lebt, egal ob er gesund ist oder krank. Jeder Mensch hat vor Gott eine Riesenwürde. Er ist eine Reflexion des allmächtigen Gottes. Gott kann sozusagen sagen, der sieht aus wie ich oder der ähnelt mir. Und weil das so ist, schützt Gott hier als König der Könige. Er hat die Menschen eingesetzt als kleine Könige, als Vasallen auf der Erde, aber er ist noch größer, weil er hat Himmel und Erde geschaffen. Er ist der absolute Superkönig über allem und er verhängt das hier. Das ist Teil von dem Bund. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll um des Menschen willen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Und damit schützt er das menschliche Leben und macht es unantastbar. Es sei denn, man begeht eine Sünde, die so schwerwiegend ist wie das hier. Wie gesagt, wenn einer wie Kain seinen Bruder umbringt, dann würde Gott ihn jetzt nicht mehr schützen, sondern er würde die Todesstrafe verhängen. Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit euren Nachkommen und mit allem lebendigen Getier bei euch, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren auf Erden bei euch. Von allem, was aus der Arche gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden. Und ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch die Wasser der Sintflut. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Mein Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das Zeichen sein. Und jetzt kann ich mich dafür begeistern, wenn man sich jetzt anguckt, dass der Regenbogen, den Gott hier hinsetzt und sagt sozusagen, man hat bei den Bündnisschlüssen, oft hat man irgendwie ein Zeichen, das wird oft erwähnt, das Stichwort Zeichen. Wenn es ein ewiger Bund ist, dann braucht man irgendwie ein Zeichen, dass man sich da erinnert, dass der nicht in Vergessenheit gerät. Zum Beispiel bei den Bund am Sinai waren das die Steintafeln, die in der Bundeslade lagen. Da gibt es immer verschiedene Sachen. 1. Mose 17, die Beschneidung als Zeichen, dass die Israeliten das nie vergessen, zu wem sie gehören. Und dieses Zeichen ist nur für Gott. Also Egal was die Menschen, Gott sagt, ihr seid so grottenschlecht, eure Pläne sind total sündig, alle Pläne sind immer durchseucht von der Sünde und ich werde euch leben lassen. Ich werde keine Sintflut mehr schicken. Und sozusagen, wenn ich sehe, wie schrecklich es auf der Erde zugeht und da kommen die Wolken und es regnet, dann sehe ich den Bogen und ich weiß genau, ich muss das begrenzen, es kommt keine Sintflut mehr. Wenn man sich jetzt anguckt, wo kommt dieser Regenbogen in der Bibel vor? Ich gebe euch zwei Zeichen. Und da merkt man, was für eine Bedeutung das für Gott hat, der Regenbogen. In beiden Stellen geht es um was Besonderes. Hesekiel 1, als er die Herrlichkeit des Herrn sieht, kommen zuerst die Cherubim im gewaltigen Getöse und die Zeit von Hesekiel ist die Zeit, wo Gott Jerusalem zerstören wird, den Tempel zerstören wird und er beruft Jeremia in der Gegend von Juda und Hesekiel ist im Exil und beide Propheten dienen zur selben Zeit bis hin auch zur Zerstörung vom Tempel und von Jerusalem und die Berufungsvision von Hesekiel ist lang, Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3. Und dann, wo er die Cherubim sieht mit ihrem tollen Wagen und wie das weiter dargestellt ist, dann kommt er nachher zum Eigentlichen. Die Cherubim tragen etwas und da ganz oben über dem, was sie tragen, ist ein Thron und auf dem Thron sitzt jemand. Und das lese ich jetzt mal. Das ist Kapitel 1, Vers 26. Und über der Feste, die über ihrem Haupt war, also die vier Cherubim repräsentierten die Erde mit den Tieren in ihrer Topfigur und dann über diesen Cherubim, die trugen den Thron, aber über dem der Thron war noch höher, erstmal trugen sie die Feste, also praktisch die vier Cherubim tragen den Himmel. Das ist dasselbe Wort, wie wir hatten im 1. Mose 1, die Feste, also der, was Gott Himmel nennt. Das heißt, da war eine Miniatur von dem Himmel, war da und der Thron Gottes ist über der Feste. Das heißt, Gott thront nicht nur im Himmel. Gott ist größer als die Schöpfung Himmel und Erde. Und eigentlich ist er der allmächtige Gott jenseits der Schöpfung, der mit seinem Schöpfungswort Himmel und Erde ins Leben ruft, aber schon immer da war. Und jetzt kommt es sozusagen, und über der Feste, die über ihrem Haupt war, sah es aus wie ein Saphir, einem Thron gleich. Und auf dem Thron saß einer, der aussah wie ein Mensch. Hat man wieder 1. Mose 1. Warum sieht der allmächtige Gott aus wie ein Mensch? Weil er uns gemacht hat in seinem Bild. Hammer, Leute. Hammer. Und dann, und ich sah, und es war wie blinkendes Kupfer aufwärts von dem, was aussah wie seine Hüften, und abwärts von dem, was wie seine Hüften aussah, erblickte ich etwas wie Feuer und Glanz ringsumher. Wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat, so glänzte es ringsumher. So war die Herrlichkeit des Herrn anzusehen. Und als ich sie gesehen hatte, fiel ich auf mein Angesicht und hörte ein Reden. Hammer, Leute. Die Herrlichkeit des Herrn und der Regenbogen. Das ist eins. Das heißt, der Regenbogen in Gottes Gegenwart bedeutet, egal wie grottenschlecht diese Sünder sind, ich liebe sie. Egal wie viel Schreckliches sie tun, ich liebe sie. Ich will sie retten. Ist das nicht fantastisch? Und diese Berufungsvision ist erfolgt in einem der das war eine der wahnsinns schlechtesten Zeiten Israels jemals. Nordreich war schon weg, Südreich wird bald weg sein. Und die Frage ist, wird Gott dieses Volk absolut verwerfen? Nein, warum nicht? Gottes Herrlichkeit offenbart sich diesem Mann und da kommt der Regenbogen vor. Offenbarung 4. In Offenbarung 4 bis 22 geht es sozusagen nicht nur um Juda und Jerusalem, es geht um das Gericht Gottes über die ganze Welt. Es geht um das Buch mit den sieben Siegeln und die anderen Sachen, die da passieren. Und dann wird Johannes gesagt, komm hoch und dann darf er in den Himmel. Und einer von uns darf in den Himmel. Die Tür öffnet sich und was sieht er? Er sieht den Thron Gottes, er sieht die Herrlichkeit Gottes, er sieht die Cherubim von Hesekiel 1. Das wiederholt sich alles. Und der da saß, war anzusehen gleich wie der Stein Jaspis und Sarda. Und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Sozusagen, ich denke dabei so an eine Firma, die in der ganzen Welt arbeitet und der Chef, der CEO der Firma ist in seinem Office und von dort aus entscheidet er über 6.000 und 10.000 und 15.000 Mitarbeiter in der ganzen Welt. Und er hat in seinem Office hat er das Mission Statement von seiner Firma. Was sind wir, was wollen wir? Und das Mission Statement Gottes ist der Regenbogen. Das ist immer dabei. Egal wie grottenschlecht die Menschen sind, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Halleluja, Leute. Das Evangelium von Anfang an. Ist das nicht toll? Ich kann mich dafür begeistern. Der Regenbogen ist nicht für mich schön und dich schön. Der Regenbogen ist für Gott schön und das ist super. Bevor wir den heutigen Abend abschließen, noch ein Blick. Kapitel 9 sind wir jetzt am Ende angelangt, Kapitel 10 hat man die Völkertafel und jetzt kommt noch ein Blick in der Urgeschichte. Ist Babel noch wichtig? Wo kommen die Sprachen her? Was war da los? Auch Babel als Ort ist wichtig. Und Babel hat hier ein hebräisches Wort in seiner eigenen Art und Weise, aber Babel, ich habe Keilschrift gelernt, die Babylonier und die Assyrer, die haben ihre eigene Sprache gehabt und das ist Akkadisch. Und die haben sie in Keilschrift geschrieben. Das haben die Sumerer 3000 vor Christus schon erfunden, schon vorher, also die haben das geerbt. Und Babel heißt auf Keilschrift heißt Bab Elim. Das ist eine semitische Sprache. Elim sind die Götter im Plural, Bab ist das Tor, Tor zu den Göttern. Also der Plan, den sie hier wirklich haben, diesen Turmbau zu Babel zu bauen, damit er bis in den Himmel reiche, ne? Dieses himmelstürmerische, eine Menschheit, dass wir uns einen großen Namen machen, ja, was hier ist. Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen und nahmen Ziegel als Stein und Erdhass als Mörtel und sprachen, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Und das Lustige ist, würde ich sagen, da fuhr der Herr nieder. Es ist einfach, die denken, wir bauen jetzt bis in den Himmel. Und da fuhr der Herr nieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, sieh, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Also das schätzt Gott ganz realistisch ein. Er hat sie in seinem Bild geschaffen und sie sind Ingenieure. Und sie werden fortschreiten. Und Gott will aber, dass die Menschheitsgeschichte noch Raum hat für die Heilsgeschichte über den Mann, den er in Kapitel 12 berufen wird. Und er wird ihm einen großen Namen geben. Aber es ist nicht aus der Kraft der geeinten Menschheit, um den Himmel zu stürmen, sondern es ist ein Herabkommen Gottes in die Geschichte von diesem auserwählten Mann und von seinem Leben. Wir werden sehen morgen, da ist Abraham, Isaac, Jakob, Josef, das ist unser Thema morgen. Und das werden wir uns angucken, morgen, übermorgen. Und das ist so lustig, ja, dass Gott sagt, hier, so und so, wohlauf, lasst uns da niederfahren. Also Gott muss runterkommen, die denken, sie können bis immer, und Gott guckt zusammen von oben runter und sagt, das müssen wir uns mal ansehen da. Das heißt, das ist immer noch so tief unten, so wie die Ameisen, die da ganz unten kriechen, aus kilometerweise Entfernung, ja, es ist so lustig wie noch was. Ich finde auch das toll. Aber seither ist Babel in der Bibel bis zum Buch der Offenbarung sozusagen das Symbol für eine geeinte Menschheit gegen Gott. Babel ist die geeinte Menschheit, ohne Gott zu fragen, wie das sein soll, gegen Gott, selbstherrlich, himmelstürmerisch, wir machen das. Und Gott hat sie damals eben verwirrt mit den Sprachen. Und damit sind wir für heute am Zielpunkt angelangt.